11 Uhr. Kevin Hart fand die Adresse, die er von der Nachrichtenredaktion bekommen hatte, und parkte im absoluten Halteverbot vor dem Haus. Arthur war sehr reizbar gewesen, als er von der Konferenz beim Chefredakteur zurückgekommen war. Er hatte Kevin zu sich gerufen und ihm gesagt, er solle sich ihm gegenüber an den Tisch setzen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er Kevin zur Minna machen wollte, wie es unter den Reportern genannt wurde. Doch Kevin erlebte eine Überraschung. Statt sich wegen seines peinlichen Kurzauftritts in der Konferenz einen Anpfiff einzuhandeln, hatte Kohl sich für den Anruf interessiert, den Kevin erwähnt hatte. »Wie hat sich die Stimme angehört?«, fragte Kohl. Kevin erwiderte, »Es war ein Mann mittleren Alters, kein Londoner Akzent, eher aus einer ländlichen Gegend, Essex oder Surrey, würde ich sagen. Der Mann hat seine Worte mit Bedacht gewählt, vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Könnte sein, dass er betrunken war oder völlig mit den Nerven runter.« »Dann ist es nicht die Stimme, die ich heute Morgen gehört habe«, überlegte Arthur laut. »Mein Anrufer war jünger und hatte einen Cockney-Akzent. Was hat dein Anrufer gesagt?« Kevin las seine stenografischen Notizen vor. »Ich bin Tim Fitzpeterson und ich werde von zwei Personen erpresst, die Lesky und Cox genannt werden. Ich möchte, dass sie die beiden Hurensöhne zur Schnecke machen, wenn ich nicht mehr bin.« Arthur schüttelte ungläubig den Kopf. »Das war alles?« »Nun ja, ich habe den Mann gefragt, womit die beiden ihn erpressen. Darauf hat er geantwortet, Herrgott, ihr seid doch alle gleich. Und dann hat er aufgelegt.« Kevin hielt inne und wappnete sich gegen einen Anschnauzer. »War das die verkehrte Frage?« Arthur zuckte die Achseln. »Allerdings, aber die richtige fällt mir auch nicht ein.« Er nahm den Telefonhörer und wählte, dann reichte er Kevin den Hörer. »Fragen Sie ihn, ob er in der letzten halben Stunde bei uns angerufen hat.« Kevin räusperte sich, lauschte für einen Moment, drückte den Hörer an die Schulter und schaute Arthur an. »Besetzt.« »Tja, da kann man nichts machen.« Arthur klopfte die Taschen seiner Jacke ab auf der Suche nach Zigaretten. Kevin erkannte die Symptome. »Du hast das Rauchen aufgegeben, stimmt's?«
»So ist es.«
Arthur kaute auf den Nägeln. »Weißt du«, fuhr er dann fort, »das wirksamste Druckmittel eines Erpressers gegenüber einem Politiker ist die Drohung, sich an die Zeitungen zu wenden. Deshalb würde der Erpresser uns erst als letztes Mittel anrufen und uns die Geschichte erzählen, denn damit gibt er ja seine Trumpfkarte aus der Hand. Und weil andererseits das Opfer die Zeitungen fürchtet, ruft es uns auch nicht an und sagt uns, dass es erpresst wird.« Mit der Stimme eines Mannes, der nach einer scharfsinnigen Darlegung zur letztendlichen Schlussfolgerung gelangt, erklärte er, »Deshalb halte ich die ganze Sache für einen Schwindel.« Kevin verstand die Bemerkung als Aufforderung, sich wieder an die Arbeit zu begeben. Er stand auf. »Tja, dann mache ich jetzt mit der Öl-Story weiter.« »Nein«, sagte Arthur, »wir müssen dieser Sache nachgehen. Am besten du fährst zu dem Burschen raus und stattest ihm einen kleinen Besuch ab.« »Ja, klar.« Kevin war begeistert. »Und bevor du das nächste Mal eine Redaktionskonferenz unterbrichst, setzt du dich erstmal hin und zählst langsam bis 100.« Kevin grinste. »Wird gemacht.« Je länger Kevin darüber nachdachte, desto geringer schätzte er die Chance ein, dass die Erpressungsstory jemals zu Papier gebracht wurde. Im Auto hatte er sich in Erinnerung zu rufen versucht, was er über Tim Fitzpeterson wusste. Der Mann galt als gemäßigt konservativ. Er besaß einen Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften, galt als clever und hatte den Ruf, Experte auf dem Gebiet der Rohstoffgewinnung zu sein. Doch um Erpresser mit Rohstoff zu versorgen, schien er nicht aufgeweckt und einfallsreich genug zu sein. Kevin erinnerte sich an ein Foto von Fitzpeterson und Familie. Eine farblose Frau und drei schüchterne kleine Mädchen an einem Strand in Spanien. Der Politiker hatte auf dem Bild unsäglich hässliche Khaki-Shorts getragen. Auf den ersten Blick schien das Gebäude, vor dem Kevin nun stand, als Liebesnest ziemlich ungeeignet zu sein. Es war ein schmutzig-graues Mehrfamilienhaus aus den 30er Jahren in einer Seitenstraße von Westminster. Wäre das Parlamentsgebäude nicht in der Nähe gewesen, wäre das Haus inzwischen vermutlich zu einer Mietskaserne verkommen. Als Kevin durch die Eingangstüren trat, stellte er fest, dass die Besitzer das Gebäude durch einen Lift und einen Portier aufzuwerten versucht hatten. Zweifellos bezeichneten sie die Wohnungen nun als Luxus-Apartments mit vollem Service. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dachte Kevin, mit Frau und drei Kindern in einer dieser Buden zu hausen. Zumindest würde ein Mann wie Fitzpeterson es als unzumutbar und unangemessen betrachten. Demnach muss sein Apartment eine Zweitwohnung sein, folgerte Kevin, was wiederum den Schluss erlaubte, dass Fitzpeterson hier durchaus homosexuelle Orgien, Haschpartys oder Ähnliches veranstalten konnte. Hör auf, Vermutungen anzustellen, ermahnte sich Kevin. Gleich weißt du Genaueres. Es gab keine Möglichkeit, dem Portier aus dem Weg zu gehen. Sein winziges Kabuff befand sich in der Nähe des Lifts am anderen Ende der kleinen Eingangshalle. Der Portier war ein ausgemergelter Mann mit eingefallenen Wangen und bleichem Gesicht. Er machte fast den Eindruck, als wäre er an sein Empfangspult angekettet und hätte seit Jahren nicht mehr die Erlaubnis bekommen, das Tageslicht zu sehen. »Könnten Sie mir sagen, welche Apartmentnummer Mr. Fitzpeterson hat?«, fragte Kevin. »Ja, aber ich werde Sie erst einmal anmelden.« Der Portier streckte die Hand nach dem Haustelefon aus. »Moment bitte.« Kevin zog seine Brieftasche und nahm zwei Scheine heraus. »Ich möchte Tim überraschen.« Er zwinkerte dem Schwindsüchtigen zu und legte das Geld auf den Schalter. Der Mann grapschte sich die Scheine und musterte den hochgewachsenen, schlanken jungen Mann. »Gewiss, Sir«, sagte er grinsend. »Da Sie unübersehbar sein Bruder sind, werde ich es Ihnen sagen. Apartment 5C.« »Danke.« Kevin ging zum Lift und drückte auf den Knopf. Der Aufzug kam herunter und Kevin stieg in die Kabine und drückte auf den Knopf zur 5. Etage. Quietschend und ruckend bewegte der Lift sich nach oben. Kevin überkam das vertraute, beinahe körperlich spürbare Gefühl gespannter Erwartung. So erging es ihm immer, wenn er einer Story wegen an eine fremde Tür klopfte. Das Gefühl war nicht unangenehm. Doch es war stets mit einem Hauch von Besorgnis vermischt, vielleicht doch keinen Treffer zu landen. Der Flur im 5. und obersten Stock wurde von einem dünnen Nylonteppich und verblassender Wasserfarbe an Wänden und Decken geziert. Geschmacklos, aber unaufdringlich. Es gab 4 Wohnungen auf dieser Etage, jede mit einer Klingel, einem Briefkasten und einem Türspion ausgestattet. Kevin entdeckte die Wohnung 5C, holte tief Luft und drückte auf den Klingelknopf. Keine Reaktion. Kevin schellte noch einmal, dann drückte er das Ohr ans Türblatt und lauschte. Nichts zu hören. Die erwartungsvolle Spannung fiel von ihm ab und er fühlte sich ein bisschen enttäuscht und ratlos. Er überlegte, was er tun sollte, schlenderte über den Flur zu dem winzigen Fenster und schaute nachdenklich hinaus. Auf der anderen Straßenseite war ein altes Schulgebäude. Eine Mädchenklasse spielte auf dem Pausenhof Korbball. Von seinem Standort aus konnte Kevin nicht erkennen, ob die Mädchen alt genug waren, um ihn aufzugeilen, wäre er näher dran gewesen. Schließlich ging Kevin zurück zu Fitzpetersons Wohnungstür und klingelte stumm. Er fuhr zusammen, als ein rumpelndes Geräusch ertönte und der Aufzug hielt. »Wenn es ein Nachbar ist«, dachte Kevin, »könntest du ihn fragen.« Der Anblick des hochgewachsenen jungen Polizisten, der aus der Aufzugskabine trat, erschreckte Kevin. Er fühlte sich ertappt und verfluchte den verräterischen Portier. Doch zu seinem Erstaunen begrüßte der Constable ihn respektvoll, indem er die Hand an die Mütze legte. »Sie müssen der Bruder des Herrn Staatssekretär sein«, sagte der Polizist. Kevin schaltete schnell. »Hat der Portier Ihnen schon Bescheid gesagt?«, fragte er. »Ja.« Kevin schoss rasch eine weitere Frage ab. »Und warum sind Sie gekommen?« »Ich wollte nur nachschauen, ob mit Ihrem Herrn Bruder alles in Ordnung ist. Er ist heute Morgen nicht zu einer Konferenz erschienen und telefonisch kann man ihn nicht erreichen, weil der Hörer nicht aufgelegt ist. Diese hohen Politiker müssten eigentlich ständig ihre Bodyguards um sich haben, nicht wahr? Aber die wollen ja nicht.« Er schaute zur Tür. »Macht er nicht auf?« »Nein.« »Tja, wissen Sie vielleicht, was los ist? Ich meine, Sie sind doch bestimmt hierher gekommen, weil Sie sich Sorgen machen, dass Ihr Bruder krank sein könnte, sich unpässlich fühlt oder anderswohin gerufen wurde.« Kevin sagte, »Naja, er rief mich heute Morgen an und hat einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck gemacht. Deshalb bin ich hergekommen.« Kevin spielte ein gefährliches Spiel, das wusste er. Aber bis jetzt hatte er noch nicht gelogen. Außerdem war es für einen Rückzieher ohnehin zu spät. Der Polizist sagte, »Vielleicht sollten wir uns beim Portier den Wohnungsschlüssel holen.« Das wollte Kevin nicht. »Ich frage mich«, sagte er, »ob wir nicht besser rasch die Tür aufbrechen sollten, mein Gott, wenn er krank da drin liegt.« Der Polizist war jung und unerfahren und die Aussicht, eine Tür aufbrechen zu dürfen, schien ihm zu gefallen. Er sagte, »Glauben Sie wirklich, es könnte so schlimm sein?« »Wer weiß. Und was die Tür angeht, so arm sind die Fitzpetersons nun auch wieder nicht.«
»Gewiss nicht, Sir.«
Jetzt brauchte der Polizist keine Ermutigung mehr. Versuchsweise drückte er die Schulter gegen die Tür. Ein kräftiger Stoß. Kevin stellte sich dicht neben ihn und dann warfen sich beide gleichzeitig gegen die Tür. Die Lautstärke des Aufpralls war ungleich eindrucksvoller als seine Wirkung. Kevin sagte, »In Spielfilmen sieht das immer kinderleicht aus, habe ich recht?« Dann biss er sich auf die Zunge. Die Bemerkung war unpassend flapsig. Der Polizist schien es gar nicht gehört zu haben.
»Nochmal«, sagte er.
Diesmal legten beide ihr ganzes Gewicht in den Schwung. Die Tür splitterte und der im Türblatt befestigte Teil des Schlosses wurde abgerissen und fiel zu Boden, als die Tür krachend nach innen flog. Kevin ließ dem Polizisten den Vortritt. Als er ihm in den Flur folgte, sagte der Mann, »Nach Gas riecht es schon mal nicht.« »Ist wahrscheinlich alles elektrisch in den Wohnungen«, äußerte Kevin seine Vermutung. Von dem winzigen Flur gingen drei Türen ab. Durch die erste gelangte man in ein kleines Badezimmer. Kevin erhaschte den Blick auf eine Reihe von Zahnbürsten und einen mannshohen Spiegel. Die zweite Tür stand offen und gewährte den Blick in die Küche, die aussah, als wäre sie vor kurzem von einer Sondereinheit durchwühlt worden. Dann gingen beide Männer durch die dritte Tür und erblickten auf Anhieb Fitzpetersen. Er saß in einem Stuhl hinter seinem Schreibtisch, den Kopf auf die Arme gebettet, als wäre er bei der Arbeit eingeschlafen. Doch es lagen keine Papiere auf dem Schreibtisch, nur das Telefon, ein Glas und eine Flasche standen da. Die Flasche war klein und aus braunem Glas mit weißem Plastikschraubverschluss und einem weißen, von Hand beschriebenen Aufkleber. Die Sorte von Fläschchen, wie Apotheker sie unter anderem für Schlaftabletten benutzten. In Anbetracht seiner Jugend durchschaute der Polizist die möglichen Zusammenhänge ziemlich schnell. Mit sehr lauter Stimme sagte er, »Mr. Fitzpetersen, Sir!« Dann durchquerte er das Zimmer, ohne stehen zu bleiben, und stieß die rechte Hand unter dem Morgenmantel an die Brust des Mannes, um festzustellen, ob dessen Herz noch schlug. Schließlich sagte der Polizist, »Er lebt noch!« Dann zog er ein Mini-Funkgerät aus der Brusttasche und sagte irgendetwas hinein. Kevin rüttelte die Schulter des Politikers. Unter dem Stoff des Morgenmantels fühlte der Körper sich seltsam tot an. »Wach auf! Wach auf!« rief Kevin. Der Polizist beendete seine Durchsage und kam wieder zu Kevin. »Der Notarztwagen muss jeden Augenblick hier sein«, sagte er. Kevin hätte sich am liebsten auf das Telefon gestürzt. Er konnte schon die Schlagzeile sehen. »Ich rettete das Leben des Staatssekretärs.« Kevin war kein gefühlloser junger Mann. Doch er hatte schon seit langem gewusst, dass die Story, mit der er sich einen Namen machte, wahrscheinlich mit der persönlichen Tragödie eines anderen Menschen zu tun hatte. Und jetzt, wo eine solche Tragödie eingetreten war, wollte er die Sache beim Schopf packen. Hoffentlich, dachte er, beeilt sich der Notarztwagen, bevor der Mann den Löffel abgibt. Als die beiden Rettungssanitäter endlich eintrafen, trugen sie den schlaffen Körper durch die Eingangstür und über den Flur bis zum Aufzug. »Wir sind dann weg, ja?« sagte der Ältere und drückte auf den Abwärtsknopf. Der Polizist holte wieder sein Funkgerät hervor und Kevin ging zurück in die Wohnung. Das Telefon stand auf dem Schreibtisch, doch Kevin wollte nicht, dass der Bulle womöglich zuhörte. Vielleicht gab es im Schlafzimmer einen Nebenanschluss. Er ging durch die Tür und erblickte einen grauen Apparat auf einem kleinen Nachttisch aus Spanplatten. Kevin nahm den Hörer ab und wählte die Nummer der Post. »Die Nachrichtendirektannahme bitte. Hier Kevin Hart. Ich diktiere. Staatssekretär Tim Fitzpetersen wurde heute nach einem dramatischen Selbstmordversuch von einem Notarztwagen in letzter Minute ins Krankenhaus gebracht. Punkt. Absatz. Ich entdeckte den bewusstlosen Erdöl-Oberboss des Energieministers, bereits tief im Koma, in seiner Wohnung, nachdem er mir am Morgen bei einem verzweifelten Telefonanruf anvertraut hatte, dass er erpresst wird. Punkt. Absatz. Der Staatssekretär, Kevin verstummte. »Sind Sie noch dran?« fragte der Mann von der Nachrichtendirektannahme. Kevin schwieg. Er hatte soeben das Blut auf dem zerwühlten Bettlaken entdeckt und ihm war schlecht geworden.